Anfang des Jahres 1979 waren Helga Feddersen und Didi Hallervorden auf Platz 2 der Hitparade mit ihrem Titel »Die Wanne ist voll«. Ob und was das mit der 200. Jubiläumssitzung des Stadtteilrates Barmbek Süd zu tun hat, erfahrt ihr in dieser ganz besonderen Folge. Der Baschcast.
Aus dem Stadtteil, für den Stadtteil.
Und darüber hinaus. Wir sind hier wieder im Basch bei der Kreuzkirche an der Wohldorfer Straße und der Stadtteilrat ist Teil der, wie ich finde das Wort so schön, ich glaube, das hat Sangita mal gesagt, Möglichkeitenortes. Hier finden die Sitzungen und Veranstaltungen statt. Und natürlich auch die notwendigen Vorbereitungstreffen. Dazu kommen wir aber nochmal im Einzelnen. Und keine Angst, was vielleicht für den Moment ein bisschen trocken scheint, ist es nicht. Was hier genau passiert und wie sich das Ganze zusammensetzt, das bespreche ich heute mit meinen Gästen.
Roman Daniels.
Inga List.
Arno Siebert.
Monika Orlowski.
Und Frank Stümpert.
Ich möchte gleich am Anfang vorsorglich darauf hinweisen, wir hatten noch nie so eine große Runde und müssen uns die Mikros teilen. Ich bitte euch, seid nachsichtig mit dem Ton. So, was wahrscheinlich jeden am Anfang interessiert, die grundsätzliche Frage ist wahrscheinlich, die sich jeder erstmal stellt, was ist eigentlich ein Stadtteilrat, was macht er und für wen ist das Ganze überhaupt gedacht? Monika, fang doch mal an.
Der Stadtteilrat ist ein Gremium der Bürger hier aus dem Stadtteil, für den Stadtteil. Und das Wichtigste daran ist auch, der Stadtteilrat ist nur möglich, weil es den Stadtteilverein gibt. Mhm. Weil der Stadtteilverein ist letztendlich das Fundament des Ganzen, wenn man sich ein Haus vorstellt. Das Stadtteilbüro ist das Haus darauf und der Stadtteilrat füllt das Haus mit Leben. Der Stadtteilverein ist die Schnittstelle zwischen dem Bezirksamt und dem Stadtteilrat und dadurch wird es überhaupt erst möglich, ein Stadtteilbüro zu mieten, eine Bürokraft einzustellen, Verfügungsfonds zu verwalten, was ein ganz wichtiger Punkt auch ist. Mhm. Ja, und der Verfügungsfonds unterstützt einzelne Projekte und insofern sind viele Leute dabei, die das Ganze tragen.
Also es ist quasi eine Anlaufstelle für das Viertel, kann man das so sagen? Oder wie würdet ihr das so beschreiben?
Ja, so würde ich. Also für mich ist es eine Anlaufstelle für, wenn ich wissen möchte, was im Stadtteil irgendwie vor sich geht. Jetzt kommen wir vielleicht später noch zu meiner geliebten Baustelle mit dem Aldi, was mich ja auch dann alles in einem in den Stadtteilrat, sag ich mal, getrieben hat. Da habe ich sehr, sehr schnell, sag ich mal, vor Ort verfügbare, sag mal, Ansprechpartner und Informationen gehabt und wurde eben mit den Belangen abgeholt als jemand, der hier im Stadtteil lebt und hier viel vor Ort ist.
Also es wäre die Frage, für wen ist der Stadtteil? Im Prinzip kann man sagen, für alle, die in Barmbek Süd wohnen und arbeiten. Kann man das so sagen?
Genau, ja. Richtig.
Ja. Okay. Ich nenne das immer gerne aus Freiwilligen bestehendes Initiativgremium. So. Und was ich jetzt hier auch ganz toll fand, das war mir erst auch gar nicht bewusst, ist, hier trifft sich quasi die Nachbarn treffen sich hier mit der Regionalpolitik. Und Frank, vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie sich hier bürgerliches Engagement und Bezirkspolitik berühren.
Dazu muss ich ein bisschen mal zurückgreifen, denn es geht ja im Prinzip in Städten immer auch um Stadtentwicklung. Und die Stadtteilräte, die wurden damals in den 70er Jahren geschaffen, um eben anders als vorher die Bürgerinnen und Bürger bei den Planungen mit einzubinden. Das heißt, wir haben heutzutage in Hamburg ein Stadtentwicklungskonzept, was eben diese Bürgerinnen und Bürger mit berücksichtigt. Institutionalisiert ist das dann eben in den Stadtteilräten. Diese Stadtteilräte sind bezirklich aufgeteilt. Wir haben im Bezirk Nord 4, wahrscheinlich 5 Stadtteilräte, je nachdem, wie man das definiert. Und da ist dann auch die Schnittstelle. Die Politikerinnen und Politiker sind gewählt in der Bezirksversammlung. Mhm. Und es gibt eine Bezirksverwaltung. Und wir arbeiten mit beiden Institutionen zusammen. Einmal mit der Bezirksverwaltung als Träger öffentlicher Belange. Das heißt, wenn es hier Maßnahmen gibt, dann werden wir einbezogen bzw. gefragt. Mit der Politik, indem wir zum Beispiel über den Regionalausschuss Einfluss nehmen als interessierte Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Das ist so, ich sag mal, das sind die beiden Schnittstellen.
Mhm. Okay, und da hinzu kommt, wir haben ja auch einmal im Monat den Regionalausschuss. Also da sind die Lokalpolitiker sozusagen vor Ort. Die sind öffentlich, die Veranstaltung. Monika, du gehst für uns da häufig hin. Du kannst uns ja mal erzählen, wie so eine Regionalausschussveranstaltung aussieht.
Also im Regionalausschuss, da sitzen die Bezirkspolitiker. Und es gibt einen Vorsitzenden, der die ganze Sitzung leitet. Es ist immer eine Tagesordnung vorhanden und es werden dann auch dort Anträge gestellt von den einzelnen Fraktionen oder auch Eingaben gemacht von den Bürgern aus dem Stadtteil, wenn es irgendwo Probleme gibt. Zum Beispiel geht es mal um eine Radwegverschwenkung, mal geht es auch um besondere Gelder, die notwendig sind, zum Beispiel für das Schachfeld auf dem Marktplatz Vogelweide, mhm, und solche Dinge. Und die teilnehmenden Gäste am Regionalausschuss, die haben auch die Möglichkeit, zu allen Punkten sich zu äußern und in die Diskussion mit einzusteigen. Und das ist irgendwo der Punkt, wo wir als Stadtteilrat eben dann auch Einfluss nehmen können.
Mhm. Und ich finde auch, ehrlicherweise ist das ganz schön. Demokratie ist ja keine Konsens, sondern eine Kompromissgesellschaft. Wenn man schon im Kleinen sieht, wie schwer es manchmal auch ist, da zu gemeinsamen Lösungen zu kommen, weil natürlich auch Interessen unterschiedlich gelagert sind und so weiter. Also da, wie im Kleinen, so im Großen, finde ich, ist das auch ein wichtiger Beitrag dazu, auch ein Gefühl für unser System zu bekommen.
Ne? Und es schafft die Gelegenheit, für die Bürgerinnen und Bürger gehört zu werden. Und das ist dann ja auch so etwas, was unser Selbstverständnis stärkt und, mhm, dann damit auch die Demokratie. Insofern finde ich das auch sehr, sehr wichtig und bin auch sehr froh, dass wir diesen Stadtteil, diesen Regionalausschuss
hier im Haus haben.
Hier im Haus haben.
Ja, unbedingt. Und das noch eins, bevor Arno, ja, sofort, was ich auch toll finde, dass auch die Regionalpolitiker auch unsere Stadtteilratssitzung nutzen, dabei zu sein, auch Input haben, Fragen beantworten können, sich einbringen. Aber ich glaube, dazu kommen wir später noch. Arno, du wolltest noch was sagen?
Ja, vielleicht müsste man noch mal den Unterschied betonen zwischen der Regionalausschusssitzung und der Stadtteilratssitzung. Also bei der Regionalausschusssitzung gibt es ja Mehrheitsfraktionen und da gibt es Kampfabstimmungen um bestimmte Themen. Bei der Stadtteilratssitzung ist es so, dass da auch Konflikte natürlich besprochen werden, aber es geht um eine Kompromisslösung. Also es wird so lange diskutiert, bis man dann eben halt einen Kompromiss gefunden hat und der wird dann in der Regel fast mehrheitlich oder fast von den gesamten Anwesenden getragen. Das ist also eine ganz andere Geschichte im Vergleich zum politischen Raum.
Und beides ist Demokratie. Ja. Ne? Das ist das Schöne daran festzustellen, dass Demokratie so viel mehr ist als genau die Arbeit in den Parlamenten, in den Versammlungen, sondern eben auch dieser Stadtteilrat Teil des demokratischen Netzwerks ist, dem wir alle auch zugehörig sind und uns dann aber auch beteiligen können.
Ne, im Stadtteil. Ich habe da ein sehr schönes Wort, Ambiguitätstoleranz. Also die Mehrdeutigkeit zu akzeptieren, das ist ja der Punkt. Demokratie heißt ja auch aushalten, wenn mal nicht nach der eigenen Pfeife getanzt wird, sozusagen. Ja. Ne? Und ich finde, da gibt es ein gutes Beispiel. Wir hatten in der letzten Stadtteilratssitzung, da ging es um einen Zaun. Arno, ich glaube, du kannst das mal bitte kurz zusammenfassen. wo unser Bürgerwille nicht ganz auf offene Ohren gestoßen ist, aus Gründen.
Ja, ich kann mich jetzt nicht an diesen Weg, wer weiß das nochmal, um welchen Weg es geht.
Also bei mir war das so, es wurde erzählt, ich habe genickt und hatte aber keine Ahnung. Erst im Nachgespräch habe ich erfahren, worum es wirklich ging. Und das ist wirklich, man könnte auch sagen, so ein Stück weit eine Posse.
Ja, das wäre ein Thema für Extra 3. Ne?
Der Weg geht direkt an der U-Bahn lang und man könnte von der U-Bahn Hamburger Straße direkt bis Mundsburg laufen, wenn da nicht ein bestimmter Zaun wäre.
Genau, da ist ein Zaun und zwar deshalb, weil da auf der einen Seite ganz normaler öffentlicher Weg sich befindet, in Trägerschaft des Bezirksamtes und auf der anderen Seite eine Fläche der Verkehrsbehörde. Die gehört dann also auch zum U-Bahn-Netz und so weiter. Und die Problematik besteht eben darin, dass dieser Weg nicht geöffnet werden kann, weil eben das Bezirk nicht im Besitz dieser Fläche besteht. Das heißt, es muss jetzt erstmal diese Fläche übertragen werden an das Bezirksamt. Das setzt in der Regel eine Kaufverhandlung voraus. Also der Bezirk muss diese Fläche dann irgendwie auch erwerben. Und der zweite Punkt ist, die Fläche muss umgebaut werden. Das ist ja zurzeit eine Fläche mit Kopfsteinpflaster, also da kann man also keinen Fußgänger rübergehen lassen, dann gibt es einen Geländesprung, also das muss alles umgestaltet werden und das ist relativ teuer. Also ich glaube, die Schätzungen liegen bei 250.000 Euro und dieses Geld hat natürlich der Bezirk nicht. Mhm. So, also da müssen also zwei Problembereiche gelöst werden, nämlich der Kauf des Grundstücks oder die Übertragung mit finanziellen Ausgleich und eben die Einwerbung von Mitteln für den Umbau. Mhm. Und das ist eben ganz schwierig. Und das kann erstmal, wenn man diesen Zaun da sieht, kein Mensch nachvollziehen, was für gigantische Probleme damit zusammenhängen.
Die Öffnung des Weges ist schon ganz, ganz lange im Gespräch. Also das zieht sich, meine ich, schon fast über Jahrzehnte hin. Ja. Und eben weil das so schwierig ist mit den Flächen. Früher wurde immer gesagt, okay, da ist ein Gewerbebetrieb, eine Kfz-Werkstatt, da werden Autos geparkt, die brauchen den Raum. Und insofern ist eine Nutzung durch den Bürger nicht möglich. Der Autobetrieb oder die Kfz-Werkstatt ist inzwischen nicht mehr da und darum ist das Thema jetzt nochmal angestoßen.
Na gut, wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen. Es war nur ein Beispiel dafür, wo ich glaube, niemand in der Runde verstehen konnte, warum nicht dieser blöde Zaun einfach wegkommt. Und das ist denn das, was man auf den ersten Blick nicht sieht. Kommen wir zu einem tollen Punkt. Wir haben im Stadtteilrat einen Verfügungsfonds. Monika, du hast das gerade gesagt. Da bekommen wir jedes Jahr Geld zur Verfügung, um Stadtteilprojekte und Bürger finanziell zu unterstützen. Wer erzählt denn mal, wie das Ganze funktioniert? Wer in den Genuss kommt, das kann ja nicht jeder einfach kommen und sagen, ich möchte Geld. So funktioniert es ja nicht.
Muss einen Antrag stellen,
ja, erzähl doch mal.
Ich kann ja einfach erzählen von einem Projekt, wo ich für einen Verfügungsfonds, also vom Verfügungsfonds Geld bekommen habe, wie es aus meiner Sicht abgelaufen ist. Wir haben von den Klimaeltern, von denen ich Teil bin, Klimaeltern in Hamburg-Ost, wir treffen uns hier im Basch, im Kinderfamilienzentrum, also auch Teil von diesen Möglichkeitenorten, den du angesprochen hast, Marek. Haben zusammen mit dem BUND und weiteren Beteiligten ein Parklet gestartet, was hier auch in der Wohldorfer Straße ist und gegenüber von der Kreuzkirche und hatten dafür noch Bedarf, noch weitere Mittel, weil das Geld, was von der Bezirksversammlung zugesprochen wurde, für den Bau nicht gereicht hat. Und konkret für ein Element, was uns wichtig war, nämlich nachhaltige Folie zu benutzen, die Hochbeete, die dort stehen, eben so auszufüllen, dass sie nicht mit Plastik halt versetzt werden, was sich dann wiederum in die Erde dann absetzt über die Jahre und damit halt der Idee von Nachhaltigkeit, die das Parklet ja auch hat, irgendwie wieder zunichte macht. Und dafür bin ich dann in den Stadtteilrat auch gekommen. Es war sogar auch einer meiner Wege in den Stadtteilrat tatsächlich, dieses Projekt. Und bin dort auf, habe einen Antrag vorgestellt, Arno, genau. Und erläutert, worum es geht. Und dann wurden kritische Nachfragen gestellt, was ich sehr, sehr positiv fand, weil ich wirklich auch nochmal gemerkt habe, ach ja, es ist nicht alles immer nur, ne, man kriegt nicht immer nur Applaus für Dinge, sondern man muss auch mal nachdenken, was man sich dabei so denkt und das auch erklären können. Und dann wurde zugesprochen, bis zu 250 Euro gibt es pro Projekt, wenn man so einen Antrag stellt. Und im Jahr können wie viel? 10
beantragen? 10 Projekte können wir finanzieren.
Ja.
2500 Euro.
Und dieser Betrag ist auch nicht gestiegen über die, wie viele Jahre jetzt, seitdem es, genau, wahrscheinlich seit Beginn mehr oder weniger, ne?
Wir haben die 2500 Euro zusätzlich zum Quartiersfonds, den wir ja auch bekommen. Aber eine Steigerung ist da letztendlich auch irgendwo nicht drin, weil die finanziellen Mittel halt auch im Haushaltsplan anders nicht vorgesehen sind.
Was ich allerdings sehr schade finde, ich weiß, im letzten Jahr, ich glaube, wir hatten im Juni kein Geld mehr.
Genau. Ja.
Richtig.
Weil es so viele tolle Bürgerprojekte gab, die dann auch gefragt haben, ob wir sie da unterstützen können. Und das ist vielleicht eine schöne Gelegenheit, mal euch zu fragen, was sind denn so Verfügungsfondsprojekte, die bei euch so hängen geblieben sind, wo ihr euch noch dran erinnert, wo wir dann quasi Geld für ausgegeben haben?
Ich habe einfach spontan eins direkt, weil die Frage mich im Vorfeld auch beschäftigt hat. Ich denke sehr gern daran zurück an den Nachbarschaftstreff im Komponistenviertel, weil ich das auch dort die Diskussion darum spannend fand, inwieweit das gefördert werden kann oder soll. Es geht darum, dass im Komponistenviertel jetzt regelmäßig Nachbarschaftsfeste stattfinden. Und ich fand das super inspirierend, weil ich finde, das ist ein Element vom Stadtteilleben auch und vom Stadtteilrat auch, sowas mitzubekommen und selber die Idee mitzunehmen, sich zu fragen, okay, habe ich auch die Kapazitäten, sowas mal in die Wege zu leiten, regelmäßigen Austausch in der Nachbarschaft zu organisieren. Und zugleich halt, da man auch sieht, da auch so dieser Betrag von 250 Euro auch relativ lang halt halten kann, ne? Für Flyer, damit nicht immer die gleiche Person den Kaffee bezahlen muss, ne? Zu Beginn zumindest, obwohl der Rest sie ja selber tragen, ne? Jede Person bringt was mit, so ist gedacht dort bei ihnen. Und das hat mich also auch über die Projektidee hinaus sehr gefreut, davon zu hören.
Wir hatten also wirklich auch tolle andere Projekte. Mir fällt spontan eben auch ein, die AG Lieblingsorte. Wir haben Stadtteilrallyes ausgearbeitet, am Abschluss eigentlich dann Fest gehabt, einmal im Friedrichsberger Park, einmal auf dem Theresaplatz. Und was ja auch immer wichtig ist, wenn viele Leute zusammen sind, dann brauchen wir auch ein Klo. So. Und der Stadtteilrat hat also in zwei Fällen, also
Herrn Dixi mal angerufen.
Das Dixi finanziert. So ein Dixi kostet für eine Veranstaltung 450 Euro, weil es eben auch barrierefrei sein muss. Und festgestellt haben wir eben auch, dass nicht nur die Teilnehmer unserer Veranstaltung das benutzt haben, sondern auch alle Passanten, die vorbeikamen. Also
ja, bei mir
Appell mehr öffentliche Toiletten.
Ja, ja.
Also ich finde zwei Sachen ganz gut. Einmal der Bordsteingarten, das ist irgendwie so, finde ich so genau mein... Finde ich so genau das, was mich auch irgendwie in den Stadtteilrat getrieben hat, so Orte zum Verweilen, ne? Dieses Konzept der Third Places. Es war auch voll schön zu sehen, also wie viele Leute da dran mitgewirkt haben, das zu bauen. Das war eine super coole Aktion. Und auch, wie ihr euch dann immer sozusagen auf Halb- oder Jahresbasis neue so Konzepte ausdenkt und dass das auch regelmäßig bespielt wird. Also ich bin da einmal dran vorbeigegangen, da gab es vorher gerade ein Konzert. Das habe ich nicht mitbekommen, aber es war dann schön dann zu hören, dass es auch benutzt wird und dass man sich drum kümmert und nicht nur so, okay, wir haben es jetzt einmal gemacht, das steht jetzt da und gut ist, sondern das braucht ja auch so ein bisschen, also es braucht ja auch Pflege. Und den Strekelclub, den finde ich, der tritt halt so ein bisschen, das tritt halt nicht so in Erscheinung, da läuft man nicht immer so dran vorbei, aber das ist ja mittlerweile echt eine große Gruppe von Menschen, die da echt am Abstrekeln sind. Die gestrickelten Klamotten gehen dann in die Ukraine.
Ja, oder ehrenamtlich wird gewinnt. Ja, und das Problem ist, ich möchte kurz ergänzen, also die haben Wolle genug. Das Problem ist, Sockenwolle zu bekommen, weil wenn jemand Socken strickt, dann kauft er sich die, macht seine Socken, da ist nichts übrig. Und die ist wohl auch ein bisschen teurer. Mhm. Und die verwerten das ja auch ehrenamtlich und haben keinen finanziellen Gewinn dadurch, sondern es geht einfach darum, das damit zu fördern, weil dafür einfach Geld gebraucht wird. Ja. Arno, ich weiß, wir waren im Schmidtchen, da habt ihr mit der Geschichtswerkstatt einen tollen Abend organisiert zum Thema Demokratie stärken. Das war, richtig, soweit ich weiß, auch aus dem Verfügungsfonds. Erzähl doch mal davon.
Genau, da war natürlich auch der Kulturpunkt im BASCH mit dabei, ne? Die drei Institutionen. Und da ging es darum, für die Beschallung und für das Licht der Veranstaltung Mittel einzuwerben. Das habe ich dann gemacht, auch über den Verfügungsfonds, 250 Euro. Ja, und diese Veranstaltung ist also sehr gut angenommen worden. Das Spielchen war bis auf den letzten Platz belegt. Und der Punkt war, wir hatten Rolf Becker eingeladen, der aber dann kurzfristig absagen musste. Und ich hatte schon die Befürchtung, dass die ganze Veranstaltung dann nicht mehr stattfinden kann. Aber es ist uns gelungen, dann eben seine Ehefrau, Frau Wimpner, als Ersatz zu bekommen. Und die hat dann zusammen mit ihrem Sohn Anton quasi die Lesung von Rolf Becker übernommen. Und insofern war das eine ganz tolle Veranstaltung. Ja, zuvor gab es ja Berichte von Augenzeugen, die von der Geschichtswerkstatt vorgetragen worden sind. Es war auch sehr beeindruckend mit Musikbeiträgen dazwischen. Also insgesamt war es eine sehr runde Sache. Und wir haben auch sogar ein Video produziert, das man sich unter YouTube runterladen kann.
Ja, okay. Hast du noch was Schönes, Frank? Was ist bei dir?
Ja, wir hatten ja das Thema barrierefrei. Und in der alternden Gesellschaft ist das natürlich ein Megathema. Als sich das Sozialnet hier im Stadtteil gegründet hat, dann hat man daraus dann nachher eine AG barrierefrei entwickelt. Und die kam dann über einen Aktivisten, der schon vorher aus Legostein Rampen gebaut hat, kam die auf die Idee, das auch zu machen. Und dann wurde halt fleißig aufgerufen und gesammelt. Und dann mit einem lokalen Lego-Shop zusammen wurde dann angefangen, Rampen zu bauen für ein Eiscafé und dann noch für eine soziale Einrichtung. Da haben dann zwei Schüler aus der Stadtteilschule dabei geholfen. Und ich finde sowas immer genial, weil das ist A, sichtbar, und B, es ist so praktisch. Mhm. Ja, also, denn es gibt ja leider immer noch viele Barrieren für Menschen. Und das dann sozusagen auf bunte und kreative Weise zu überwinden, diese Barrieren, das ist einfach geil. Das ist mein Lieblingsprojekt.
Okay, ich möchte nochmal zwei Sachen nennen. Also genau genommen drei. Der Krimi-Herbst, wo die Bücherhalle unterstützt wird, die hier tolle Lesungen hatten. Es gab letztes Jahr eine Kinderbuchlesung zum Thema Klima.
Die Klimaschweine, ne?
War das? Irgendwie sowas, ja. Genau, wo auch Gelder benötigt wurden. Und zwei soziale Projekte, die bei mir hängen geblieben sind. Es gab, das sind beide mit Weihnachtsbezug gewesen. Die Beratungsstelle Barmbek war da, die für kleine Weihnachtsgeschenke und kleine Pakete für Obdachlose Geld gebraucht hat. Oder es gibt andere Umstände, das waren auch Geschenke für vor allem junge Mütter, für schwangere Müttertreffen und so weiter, die da auch finanzielle Unterstützung gebraucht haben. Das fand ich auch toll, weil das auch einen weitertragenden Impact hat. Also das ist bei mir so backen geblieben. Das ist ein Teil, der sicher, finde ich, ein schöner Teil unserer Arbeit ist. Aber was mir persönlich immer richtig gut gefällt und wo ich mich auch ehrlicherweise wirklich schon immer drauf freue, wir haben bisher in jeder Sitzung immer großartige Gäste gehabt, die thematischen Bezug zum Viertel oder zu Hamburg generell hatten. Da möchte ich an dieser Stelle Uli grüßen, denn der hält die Messlatte wirklich hoch, was die Gäste angeht, und organisiert vom Stadtteilbüro aus eben, immer überraschend, was er da so aus dem Hut zaubert. Aber das ist etwas, das finde ich ganz toll.
Gute Besserung von mir.
Ach, ist er gerade krank?
Gerade krank.
Okay, also genau, gute Besserung, liebe Grüße. Da würde ich euch auch bitten, dass ihr nochmal vielleicht den Zuhörenden erzählt, was es da zu hören gibt.
Also was ich ganz, ganz toll fand, Das war die Präsentation von Lars Zimmermann von Cities for Future, der über die Superblocks in Barcelona gesprochen hat oder präsentiert hat. Und da ist bei mir so der Gedanke hängen geblieben auch, zu sagen, okay, eigentlich, wenn ich so über die Straße gehe, gucke, wie viele Autos einfach nur rumstehen, die müssen eigentlich weg. Dass einfach, dass der öffentliche Raum halt von den Bürgern besser, komfortabler genutzt werden kann. Also das würde ich mir für die Zukunft, für meine Kinder, für die Enkel wünschen.
Schönes zeitgleich zu dem, als ich war ja in dem Monat nicht da, ich war ja im Urlaub und ich war zeitgleich in Barcelona und habe mir auch, und also ich war jetzt zweimal da, aber ich gucke mir immer diese Superblocks, die gucke ich mir immer an, weil ich gerne so das wahrnehmen möchte, wie das Leben dann, wie sich sozusagen die Fußgänger das Quartier wiederholen. Und dann ist da eine Straße, die ist dann abgesperrt und naja, da ist ja gutes Wetter, da werden dann so kleine Plastikwände aufgebaut und dann findet da ist dann eine Kita und ein Kindergarten draußen. Mhm. Und die Kinder können draußen spielen und die Eltern sitzen daneben und trinken Kaffee und das ist alles sehr, sehr für Menschen. Das ist sehr schön zu sehen, ja.
Mhm. Ich finde, ganz schlicht erinnere ich mich gerne an den Besuch von der Saga, ich glaube, es war vor einem halben Jahr oder so, gewesen, da ging es um Neubauprojekte und das ist für mich halt auch so ein Element vom Stadtteilrat, wofür ich gerne komme, ist dieses darüber informiert zu werden und auch wiederum kritische Nachfragen stellen zu können, aber zu sehen, da ging es für mich halt um das Thema, halt, inwieweit sie Umweltschutz damit bedacht haben beim Neubauprojekt, weil es mir Sorge bereitet, dass da eine Kita und, zum Beispiel drin ist und wie weit sie halt den Klima, die steigende Hitze halt, bedacht haben im Stadtteil. Und genau, ich fand das nur so spannend, das zu merken, wir werden da mitgenommen oder wir haben eine Chance, das auch vielleicht nicht groß zu steuern. Das ist Projekt schon sehr fortgeschritten, aber ja, rechtzeitig informiert zu werden und mitzubekommen. Und merke auch immer, dass da mein Punkt hingeht, ne, das dann auch zu gucken, was könnte mal wieder für den Stadtteilrat interessant sein, was sollten wir rechtzeitig halt irgendwie betrachten.
Ja, und ich fand den Vortrag dieses Menschen von der Verbraucherschutzzentrale zum Thema Balkonkraftwerke.
Ja, Herr Dorin, das fand ich auch ganz stark.
Total spannend, weil er ja nochmal dargestellt hat, wie die Rahmenbedingungen sich dann wirklich auch verbessert haben. Also ich kann mich erinnern, dass in Zeitungen von Genossenschaften also riesige Artikel zu den Problemen und Schwierigkeiten dieser Balkonkraftwerke dargestellt wurden. Und da gibt es eben eine Änderung der Rechtslage und die Bedingungen sind einfach besser geworden. Und vor allen Dingen sind die Kosten der Anlagen auch tatsächlich geringer geworden, sodass man das wirklich auch massenhaft umsetzen kann. Und wir wollen ja letztendlich die Energiewende vorantreiben und letztendlich kann man sagen, go! Jeder Mieter, jeder Eigentümer kann da auch seinen Beitrag leisten.
Da war ja direkt da im Anschluss auch noch Soli Solar, hat dann auch noch gesprochen. Ne?
Richtig.
Das war ein ganzer ein Abend rund um das Thema Energiewende und die Möglichkeiten der kleinen Solarkraftwerke. Ne? Und das war auch noch spannend, weil dann auch nochmal gesagt wurde, für geringverdienende Menschen es diese Förderung von der Caritas gibt, die zu einem großen Teil die Kosten dafür übernehmen würde.
Ja, und auch die Unterstützung bei der Montage.
Genau,
das fand ich auch interessant.
Ja. Ne? Ja, und das Gemeinschaftliche, das auch dann zu machen. Ne?
So, gerade auch ältere Mieterinnen und Mieter haben eben vielleicht doch nicht die Möglichkeit, da selbst Hand anzulegen. Ja. Und da gibt es eben den Verein, der da unterstützen kann.
Frank?
Also diese Themen, also jetzt Klima und so, das finde ich deswegen schon so spannend, weil sie alle unsere Lebensgrundlagen betreffen. Mhm. Und selbst die jetzt eher politisch gehaltenen Vorträge über Grundeinkommen oder das Zweckentfremdungsthema, das sind ja alles Dinge, die uns wirklich direkt betreffen. Wir wollen halt auch nicht, dass hier die Mieten ständig steigen. Wir müssen uns auch um sozusagen die Versorgung derjenigen kümmern, die vielleicht nicht arbeiten können. Und insofern finde ich das zum Beispiel auch besonders erwähnenswert, dass wir ja Besuch hatten von Frau Dr. Schomburg aus der Bezirksverwaltung. Und sie war sehr offen gegenüber unseren Fragen und sie ist jetzt auch wieder bei uns, wenn ich dir mal vorgreifen darf, an unserem Jubiläumstag am 4. Februar Und ich denke, da freuen wir uns alle sehr, dass sie zugesagt hat. Denn das ist ja auch nicht nur resonant, sondern wir werden auch gesehen von der Politik und der Verwaltung.
Du hattest noch einen.
Das war Frau Gromoll von einer Behörde. Das hattest du vorhin so schön vorgelesen.
Ja, ich kürze das jetzt ab. Bezirksamt für Fehlnutzung von Wohnraum.
Ja, genau. Also es ist sehr verkürzt. Ja, sehr verkürzt. Gentrifizierung, ja, wie du sagtest, Frank, steigende Mieten, das kriegen wir alle mit. Das ist für alle ein Problem. Und ja, es gibt dann Instrumente, die von der Politik, ich sag mal, beschlossen werden, von der Legislative. Aber was man dann ja im Stadtteilrat, wenn man ein paar Mal da war, mitbekommt, es geht dann um die Umsetzung. Wie gut funktioniert das? Und das ist dann schön, beide Seiten zu hören. Man hört einmal die Personen, die das eben beschlossen haben und abgestimmt haben und sagen, so, wir haben was gemacht. Und dann gibt es diejenigen, die dann ab diesem Zeitpunkt ja für die nächsten Jahre diese Arbeit machen müssen, also die letztendlich diese Werkzeuge umsetzen sollen, ich sag mal, diese Werkzeuge sind. Mhm. Und es ist schön, dann da die Möglichkeit zu haben, wie sich der Kreis schließt, dass man, wenn es um Ansprüche geht, wie schnell geht das, welche Ressourcen werden dafür bereitgestellt. Es tut sehr gut, mit den Leuten auch mal zu sprechen oder denen eine Bühne zu geben, die das dann umsetzen, die sonst nicht so das Sprachrohr sind, weil da kann ich für mich viel Verständnis daraus ableiten, sag ich mal so, warum Dinge so sind, wie sie sind und warum Dinge so lange brauchen. Und da krieg ich einen klareren Blick für, also was ich konkret fordern möchte, statt zu sagen, ja, die Bürokratie ist langsam und die Politik braucht zu lange. Das sind so allgemeine Dinge, was aber hier im Stadtteil auf der Bezirksebene kann man das, ist es viel einfacher, das konkret runter zu granulieren.
Und es ist auch toll, dass die Leute sich dann auch hier zeigen, dass sie dann eben auch offen ansprechen, ja, wir haben in der Verwaltung bei der Umsetzung der beschlossenen Gesetze Probleme, einfach weil wir finanzielle oder personelle Ressourcen fehlen und dergleichen mehr. Und das macht uns natürlich auch realistischer, anstatt immer nur zu fordern.
Ja, absolut. Und da an der Stelle, es gab natürlich auch Gäste, die ein bisschen genereller was beigetragen haben, wie Klaus Wicher vom Sozialverband Deutschland. Das fand ich auch ganz spannend. Der hatte zwar sehr viele Zahlen mit, die durchaus überrascht haben, aber es sind einfach auch so ganz nahe Dinge, was ich ganz toll finde. Also man kriegt ein anderes Verständnis für sein Umfeld, dass die neuen beiden Pastore, nachdem Herr Einfeld in Rente gegangen ist, sich vorgestellt haben, über die neuen Zuschnitte der Gemeinden berichtet haben. Frau Maruschat von der Beratungsstelle in Barmbek sprach über akute Probleme mit Obdachlosigkeit und Wohnungsnot und schilderte da, was so deren Alltag betrifft. Und wo ich auch sehr schmunzeln musste, wir haben einen neuen Bühner-B. Ja. André Siebert ist hier unser neuer Polizist vor Ort. Der hat sich vorgestellt, hat ein bisschen von der aktuellen Arbeit und der Situation hier berichtet. Ältere kennen es noch als Bühner-B, den bürgernahen Beamten. Ihm war aber ausdrücklich wichtig, dass man das heute nicht mehr sagt. Er hat gesagt, er ist jetzt der BFS, die besonders fußläufige Streife, wenn ich mich richtig erinnere. Also wenn ihr Herrn Siebert einen Gefallen tun wollt und ihr euch hier mal im Quartier über den Weg lauft, BFS, nicht Bühner B.
Aber er hat ja auch einen tollen Namen und man kann ihn auch direkt ansprechen.
Ja, sehr sympathisch.
Ja. Fand ich auch, das ist eine schöne Sache, den so kennenzulernen. Was ist für dich, Marek, der wichtigste Vortrag oder der schönste Vortrag?
Ja, was mir noch einfällt, wir haben auch tolle Sonderveranstaltungen. Also zu unseren Gästen. Wir haben zum Beispiel vor anstehenden Wahlen in Hamburg Podiumsdiskussionen mit Lokalpolitikern. Der eine Punkt, den ich super fand, also klar, man kennt die überall plakatiert sind, das ist natürlich klar, in welchen Bezirken so die Hauptkandidaten sind, aber jetzt wusste ich auch, die ganzen Namen dahinter, hatte ich mal Gesichter zu diesen Namen. Das fand ich ganz gut. Und nach den großen Themenblöcken, die im Wahlkampf natürlich eine Rolle spielen, gab es quasi das Open Mic für die Zuschauer und Zuschaueranliegen. Und ich weiß nicht mehr, von welcher Behörde die Frau war. Die hatte das Grundanliegen, dass sie chronisch unterbesetzt und überarbeitet sind und hat nachgefragt, wie die einzelnen Parteien darauf reagieren wollen. Und ich fand den Aspekt deshalb so spannend, weil an allen Ecken ein schlanker Staat gewünscht wird. Und Roman, du hast es gerade angesprochen, Aber wenig Leute sich darüber Gedanken machen, was passiert, wenn Behörden unterbesetzt sind. Mhm. Die Arbeit bleibt liegen, es dauert lange mit dem Ergebnis, dass alle frustriert sind und das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit schwindet. Mhm. So nach dem Motto, die bekommen das nicht hin. Und auch deswegen finde ich den Stadtteilrat toll, weil du eben Einblick da rein bekommst. Mhm. Wenn du siehst auch, an welchen Stellschrauben vielleicht zu wenig Staat da ist, denn Bürokratie heißt ja den Staat regeln. Also wenn wir überall einen schlanken Staat fordern, dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn gesellschaftliche Verantwortung nicht wahrgenommen werden kann. Also insofern ist das wirklich ein super Beitrag gewesen, der mir da ein Stück weit die Augen geöffnet hat. Positiv möchte ich aber nochmal sagen, ich habe einen neuen Ausweis gebraucht. Man kann jetzt ja, muss ja nicht hier, Pappenhuder Straße ist ja eigentlich unser Bezirksamt gewesen. Ich war in der Innenstadt, da gibt es ein gutes. Also es hat keine halbe Stunde gedauert, inklusive Fotos und allem, bis ich meinen neuen Ausweis hatte. Also da passiert auch was, ne? Das möchte ich dazu auch sagen. Ich möchte jetzt nicht den Stab da über der Behörde brechen, aber das ist zum Beispiel ein Beitrag, der bei mir wirklich hängen geblieben ist.
Bei mir auch. Ich glaube, sie hatte auch geendet mit, dass sie meinte, dass sie glaubt, dass die Menschen, also sie hat das, glaube ich, so gesagt, das Vertrauen in die Demokratie verlieren. Also du sprachst von Handlungsfähigkeit. Ja. Sag, wenn eine Behörde oder ein Staat nicht handlungsfähig ist, dann verlieren die Bürger das Vertrauen in diesen Staat, weil der seine Aufgabe nicht wahrnimmt.
Und ich möchte dazu was sagen. Arno, bitte.
Ja, hat vielleicht auch der eine oder andere mitbekommen, bei diesem Mietwucherportal, da sind ja tausende von Anzeigen eingegangen und die werden oder müssen in den Bezirken bearbeitet werden. Und letztendlich bleibt der ganze Krempel liegen, weil im Bezirk
zuständig ist. Ich glaube, zu fünf sind die für komplett Nord verantwortlich oder so.
Ja. Also das noch weniger.
Ja, das ist natürlich auch absurd.
Absolut unterbesetzt und letztendlich ist keine einzige Eingabe oder Anzeige bearbeitet worden.
Das ist ja gerade dieses Auslagern von, also selber bekommen die nicht mit, welche Wohnraumfehlnutzung vorliegt. Mhm. Dann liegt es an den Bürgern, das zu melden. Also übernehmen wir ja sozusagen schon einen Teil der Arbeit. Richtig. Aber das bleibt dann liegen. Also das ist eigentlich auf zwei Ebenen ist das ja schon falsch. Mhm.
Ich fand, ihr kennt ja den Getränkemarkt in Heide. Und was ich da großartig fand, also das passt ein bisschen. Also es ist nicht eine gelbe Weste, ging ein Mann vor mir, der in großen Lettern auf dem Rücken hatte. Kümmert sich das Volk nicht um seine Parteien, gibt es auch keine Volksparteien. und ich finde das so treffend, weil das passt zu unserem Zeitgeist.
Da kommen wir zum Ehrenamt.
Wir haben einen Punkt, und das, finde ich, ist ein toller Erfolg auch des Stadtteilrates. Es gibt eine Stadtteilinfo, und da sollten wir einmal zu kommen. Die gibt es seit 2008, und sie hieß bis zur Ausgabe 35 Quartiersinfo. Und die kommt so 3 bis 4 Mal im Jahr. Der Turnus hat über die Zeit sich mal geändert. Und jetzt, wir waren ja gerade so beim Thema Stadtteilleben und was passiert im Stadtteil. In der 3. Ausgabe zum Beispiel stand Stadtteilrat und Lokalpolitik, wo es darum ging, beides miteinander zu vernetzen und Vertreter der Parteien aufgefordert worden, doch mal bei den Sitzungen dabei zu sein und so weiter. Und wir haben das ja vorhin schon gehabt. Das ist also was hervorragend funktioniert hat. Ich finde das so toll, wenn man so reinguckt, wie man so rückblickend nachvollziehen kann, wie so eine Art Legende, was sich hier so getan hat. Auch schön. In der Juli-Ausgabe 16 gab es eine begleitende Reportage zum Bauprojekt Meesterkamp. Unter der Headline Hochbahnbetriebshof zum neuen Wohnquartier. Und was so toll war, jetzt also 10 Jahre später, da mache ich nochmal einen kleinen Rückschlag zu den Gästen, hatten wir die Architektin bei der Stadtteilratssitzung, die darüber berichtet hat, wie die Wohnungen bezogen werden, wie der Sozialschlüssel ist. Es gibt Altenwohnungen, die barrierefrei sind, über die Dachgärten, die allen zur Verfügung stehen und so weiter.
Die Dame von der Saga war das, ne?
Ach, okay, das war die von der Saga. Also das ist zum Beispiel auch sowas, wo sich dann wieder so ein Kreis schließt. Total gut. Habt ihr noch so Artikel oder irgendwie noch Anmerkungen zur Stadtteilzeitung?
Ja, also der Grund, weshalb ich ja in dem Stadtteilrat bin, ist ja der Bau des Aldi-Marktes im holsteinischen Kamp, dessen lange, laute Baustelle, die das Verkehrsaufkommen auch sehr verändert hat, mich eine Zeit lang zu einer schon eher zornigen Person gemacht hat. Ja. Und dann hatten wir letztes Jahr hatten wir den Klima hier. Und da hatten wir auch ein paar ältere Ausgaben der Stadtteilinfo. Und eben in der Ausgabe 3, die du gerade erwähnt hattest, die ist von November 2008, ist ein Artikel drin, Planung für den Ausbau des Aldi-Marktes vorgestellt. Und dann habe ich heute Morgen mal geguckt, am 7.7.2022 habe ich in eine WhatsApp-Gruppe ein Bild dieser Baustelle hingeschickt und geschrieben, kann mir wer sagen, was sie da am Mauern sind? Die Baustelle ist da seit 3 Wochen und ich check nicht, was das soll. Und ich dachte am Anfang, das wird ein Häuschen für den Pfandautomaten. Ich dachte, das wird vielleicht ein Fahrstuhlschacht, weil da ein Ärztehaus oben drin ist. Und es ging dann immer größer, immer größer, immer größer. Und denke mir, wenn ich die Quartiersinfo damals schon, ich weiß nicht, gelesen oder hätte, dann hätte ich hier direkt meine Ansprechpartner drin gehabt. Wer hat das geplant? Wer ist dafür zuständig? Bei wem kann ich mich beschweren? Statt mit so einem Hals morgens aus dem Fenster zu gucken und vom Bildschirm
zu werden. Einfach mal Stadtteilinfo
lesen. Ich spoiler mal, der Mann, der das damals geplant hat für Aldi, ist immer noch im Amt.
Ja, dann ist der Ansprechpartner der gleiche geblieben. Ja.
Die Probleme bleiben dieselben.
Aber vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis, die Stadtteilinfos, alle Ausgaben stehen auch auf unserer Website.
Sehr gut, das hätte ich auch noch gesagt. Also wer da mal querlesen möchte, auf barmbek-süd mit ue.de gibt es den Reiter. Wundert euch nicht, einige Ausgaben gehen mal auf und mal nicht. Ich dachte erst, das wäre ein Fehler. Also wenn euch etwas interessiert, ruhig ein zweites Mal probieren. Ein toller Zirkelschluss ist auch die Dezemberausgabe von 22, wo zum wiederholten Male die Frage aufgeworfen wurde, ob das Planschbecken am Biedermannplatz noch zu retten sei. Und in der Juni-Ausgabe aus diesem Jahr, nach ungefähr 8 Jahren ehrenamtlicher Beharrlichkeit, so muss man das ja sagen, haben es Nachbarn geschafft, dass das Planschbecken öffentlichkeitswirksam eingeweiht wurde. An dieser Stelle liebe Grüße an Manfred Wachter. Ich glaube, der hat das die ganze Zeit auch begleitet. Ja. Also wo man auch da wieder sieht, wie lang es einfach auch dauert und was für einen langen Atem man haben muss, damit solche Projekte dann irgendwann auch mal ein Happy End haben. Ne? Die Stadtteilinfo sucht einen neuen Redakteur. Wir haben auch in kleinem Kreise immer schon mal dazu aufgerufen. Es sind 3 Ausgaben im Jahr. Wer möchte, kann sich da auch mal gerne melden. Das ist, wie gesagt, finde ich etwas, was ein tolles Privileg ist, sowas im Stadtteil zu haben. Es erreicht nur die Leute, die einen Briefkasten draußen haben. Es werden, glaube ich, 6.500 Exemplare gedruckt.
6.000.
Oder 6.000. Und ich fand das ganz spannend. Wir hatten in der letzten Stadtteilratssitzung ein junges Mädchen, die meinte auch, ob das nicht toll wäre, wenn es kurze TikTok-Videos gäbe oder man einfach zeitgemäßer auch informiert. An der gedruckten Ausgabe würden wir natürlich gerne festhalten, weil ihr kennt das selber, man guckt keine Mails an und liest sich irgendwas durch, die irgendwo unter ferner Liefen im Posteingang liegen. Und so ein gedrucktes Exemplar, was man jederzeit sich auch mal abends vorm Kamin durchlesen kann, hat einfach eine andere Qualität. Also auch hier, wer uns da unterstützen möchte und auch zeitgemäß die Nachrichten an den Mann und die Frau bringen möchte, ihr seid herzlich eingeladen, mal vorbeizukommen und könnt euch gerne melden. Monika, du hast das gerade gesagt, die 200. Sitzung findet jetzt statt vom Stadtteilrat am 4.2. Frank, ihr beiden seid quasi im Jubiläumskomitee, ihr könnt doch mal erzählen, was geplant ist oder was die Leute erwarten darf, die dann hoffentlich zu uns kommen.
Naja, also erstmal hoffen wir auf ganz, ganz viele Gäste möglichst. Und was wir bearbeitet haben, das ist eine Ausstellung, die auch ziemlich groß wird, wenn ich das so richtig
in Erinnerung. Ja, da sind dann unter anderem Beispiele aus den Verfügungsfondsförderungen da drin, weil uns das eben als Punkt so wichtig ist. Und dann haben wir natürlich viele Gäste auch aus Verwaltung und Politik eingeladen. Ja, wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn auch ganz viele Nachbarinnen und Nachbarn kommen.
Um das kennenzulernen eben, ne?
Ja, das ist die Gelegenheit.
Und wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, auch mal vorbeizuschauen, wann kann er das in der Regel mal tun? Also wann gibt es Stadtteilratstreffen?
Die gibt es regelmäßig am 1. Mittwoch im Monat. Mhm. Ansonsten haben wir Bürozeiten am Dienstag Vormittag, ich weiß jetzt von 9.30 Uhr oder 10 bis 13 Uhr. Und am Mittwochnachmittag, damit also auch Berufstätige die Möglichkeit haben, das Büro aufzusuchen. Und da geht es los, glaube ich, um
16 Uhr
bis
19 Uhr.
Bis 19 Uhr.
Ja, aber gut, es geht jetzt erstmal um die Sitzung.
Ja,
ne?
Also das ist natürlich die beste Möglichkeit, um den Stadtteilrat kennenzulernen, die Mitglieder kennenzulernen und dann auch
vielleicht Ansprechpartner zu finden, die vielleicht schon mit ähnlichen Problemen oder Belangen. Also häufig ist es ja so, man kommt da ran und ist nicht der Einzige, der irgendwas irgendwie sieht oder den irgendwas stört.
Und selbst wenn es euer Terminplan nicht zulässt, euch zu engagieren, einmal im Monat das Ohr auf die Stadtteilschiene zu legen, um mal zu hören, was hier für Züge fahren, das kann, also das kriegt ja, glaube ich, jeder auch hin. Und was ergänzend noch? Die öffentlichen Sitzungen sind am ersten Mittwoch im Monat und es gibt Vorbereitungstreffen, die auch öffentlich sind. Das ist in der Regel so ungefähr der dritte Mittwoch im Monat. Das ist auch schön, weil man, also finde ich, mehr diskutiert in Anführungszeichen als bei den Sitzungen, wo wir, wie gesagt, auch Gäste haben und so weiter. Das ist auch öffentlich, da sind die Nachbarn auch herzlich eingeladen, wenn sie daran teilnehmen wollen. Ne? Wir hatten jetzt das mit der Stadtteilzeitung, was ich ein ganz tolles Projekt finde. Wollt ihr noch mal ein, zwei Erfolge so der Stadtteilarbeit hervorheben? Wir hatten gerade das Planschbecken, was lange gedauert hat. Also ihr wisst jetzt, wie lange sowas auch dauern kann. Habt ihr noch andere Dinge, die ihr jetzt sagen möchtet?
In 2025 ein ganz großer Erfolg ist der Baubeginn des Louis-Breil-Platzes. Das hat sich ja sehr hingezögert und durch Wechsel in der Bezirkspolitik war das ein Projekt, was also fast zum Scheitern verurteilt war, weil einfach die Gelder aus der Bürgerschaft oder von der Stadt Hamburg nicht mehr geflossen wären.
Und wir haben dann Protest gemacht und sind wirklich auf die Straße gegangen und da gab es ja mehrere Projekte. Wir zeigen also auch, wie ernst uns das ist und dass wir dann auch massiv für unsere Belange eben einstehen wollen.
Und in dem Fall war ja auch, glaube ich, die Planung, also sollte die bisherige Planung von dem Platz, sollte ja nochmal überarbeitet werden. Und da standen dann ja auch, was waren das, 300.000, 400.000 Euro bisherige Planungskosten. 600.000, die quasi
im
für die Katz wären. Ja. Also haben wir ja uns nicht nur das unseren Stadtteil verschönert, sondern auch der allgemeine Stange Geld gespart dabei. Ne?
Ja, ich erinnere mich an die Fußwegeverbindung über die Hamburger Straße in Verlängerung dieses Fußwegs Vogelweide. Das ist ein Projekt, das hat, glaube ich, 10 Jahre gedauert in der Umsetzung. Ursprünglich entwickelt in der Steppförderungsphase, also von 2000 bis 2007. Da hat es irgendwie gehakt, lag an den Kosten und an mangelnden Prioritäten der Verkehrsbehörde und letztendlich durch den Druck des Stadtteilrates ist es dann in 2011 meiner Meinung nach umgesetzt worden.
Mir fallen noch zwei Dinge ein und zwar erstens, also es geht für mich nicht nur um die Erfolge, sondern auch um die Beständigkeit, das auch einfach zu würdigen und zu kennen. Da geht es mir um die Entsiegelung der Denheide, also da dran zu bleiben an dem Thema. Auch wenn genau die Erfolge dann noch nicht sich abzeichnen, aber das ist einfach also die Belange auch am Leben zu halten, ne? Das ist wirklich ein wichtiger Teil der Stadtteilrats und da sehe ich auch schon einen gewissen Erfolg drin, weil ich wirklich viel darüber nachdenke über die Entsiegelung der Denheide und wie notwendig das wäre, dass dort weniger Pflaster wären und mehr Grün. Und damit verbunden auch diesen Ausblick auf die, also Roman, du hast es auch schon angesprochen, dieses, wenn mehrere zusammenkommen, ne? So wie es beim Kirchdreieck jetzt in der Gartenfläche direkt hier vor der Kreuzkirche und der Möglichkeiten, dass dort Stadtteilrat, Kirche, eine Kindertagespflege um die Ecke, die Pfützenspringer sich zusammentun und natürlich die Diakonie, die da auch involviert ist und schauen, wie sie das nachhaltiger und umgestalten können. Das ist ein aktuelles Projekt, was ich aber auch schon, also alleine dieses Zusammenkommen schon als Erfolg wahrnehme.
Deswegen sollte man vielleicht auch noch mal unser Basch erwähnen.
Ja.
Weil das ist der Ort hier, unser Stadtteil, Community Center, wo wir alle zusammenkommen, wo verschiedene soziale Einrichtungen unter einem Dach sind und wo wir mit dem großen Nachbarn Kirche zusammen also einiges wuppen und uns natürlich wünschen, dass es auch so positiv weitergeht.
Ja. Ich weiß auch, der Markt ist, glaube ich, auch durch die Initiativen hier entstanden, der Vogelweide jeden Freitag stattfindet, Marktmusik und so weiter. Auch die Ampel, war das nicht auch eine Aktion von unserer Verkehrs-AG? Das hat doch, glaube ich, auch 10 Jahre gedauert. Oder meintest du das mit dem Weg von die Verlängerung mit der Ampel?
Ja.
Was eine einfache Ampel in Anführungszeichen an Vorlauf braucht.
Also ich wusste, dass der Markt und diese Ampel aus dem Stadtteilrat, sage ich mal, initialisiert oder der Markt, glaube ich, erhalten wurde, das wusste ich alles nicht. Das habe ich alles so als völlig normal irgendwie, ja, natürlich muss da eine Ampel hin, klar, wie, ohne diese Ampel wäre ja doof, aber das habe ich im Nachhinein mitbekommen, wo was herkommt.
Aber das Thema Ampel haben wir jetzt auch mit der Adolf-Schönfelder Straße, auch ein Projekt ist eigentlich, was vor ewigen Zeiten schon angesprochen war, was nie umgesetzt wurde, aber jetzt eben auch durch die Eingaben auch von Bewohnern aus dem neuen Meesterkamp-Gelände jetzt, ist da wieder Leben drin und so wie es aussieht,
kommt die auch.
Kommt die? Wann weiß man dann?
Kostet wahrscheinlich auch ein Vermögen, aber die Verlängerung sozusagen der Fußwegeverbindung Vogelweide über diese Ampel in der Hamburger Straße, in die Bertha-Straße und dann die Adolf-Schönfelder Straße.
Ne? In das Komponistenviertel dann.
Genau. Und was ich auch toll finde, in einer Ausgabe, die ist auch schon ein bisschen älter, in der Stadtteilinfo stand das auch schon, das ist eine Neverending Story, das Projekt Bücherschrank. Und das ist auch, nicht einfach, weil auch von staatlicher Seite, die wollen dann wissen, wer das pflegt und so weiter, haben natürlich auch Sorge vor Vermüllung und so weiter. Also das ist genauso wie bei dem Zaun, ein Riesenrattenschwanz, der da dran hängt. Liebe Grüße an Hans, der hat sich da wirklich hintergeklemmt und sorgt jetzt dafür und auch Jahre später, muss man ja fast sagen, dass wir hier einen ganz tollen Bücherschrank hinbekommen. Ist quasi der Rolls-Royce unter den Bücherschränken. Also da wird auch geklotzt, nicht gekleckert. Der sollte erst auf den Marktplatz, was schön gewesen wäre, weil da ja auch Bänke zum Verweilen sind. Der kommt jetzt hier auf das Baschgrundstück, weil auch da wieder die Zuständigkeiten geklärt werden müssen und so weiter. Also das ist ja auch etwas, wo wir uns zukünftig drauf freuen können. Wir reden so positiv über die ganze Arbeit und ich empfinde das auch so, das ist keine Frage. Aber zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass man mit Schwierigkeiten zu tun hat, Herausforderungen, Hindernisse. Womit hadert ihr am meisten, was die ehrenamtliche Arbeit angeht?
Ja, also ich habe eine relativ geringe Frustrationstoleranz, habe ich, glaube ich, alles in allem gemerkt im Vergleich. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Veranstaltung mit den Balkonkraftwerken nimmt, das war mal auch ein Stück weit meine Aufgabe, die großen Genossenschaften anzuschreiben hier im Bezirk. Um zu fragen, hey, wir wollen da was zu Balkonkraftwerken machen, das ist doch total toll, das ist doch auch in eurem Interesse, wir wollen doch alle irgendwie für Nachhaltigkeit und so. Und also die haben nicht mal geantwortet. Ich habe die ersten zwei noch angerufen, die sagten, ja, schreib eine E-Mail an die info@. Und das habe ich dann gemacht und also dann gar keine Antwort zu bekommen, das ist eine große, also man möchte was machen, man macht das in seiner Freizeit und wird dann quasi da so sitzen gelassen. Also das frustriert mich schnell und es ist dann also eine Motivation, wenn man mit anderen frustriert sein, ist nicht so schlimm wie alleine irgendwo frustriert sein.
Deswegen bist du hier.
Okay. Ja, und das Ähnliche war auch mit der, als wir die öffentliche Flächen zur Begrünung.
Diese 28 Flächen.
88 die wir da, Flächen, ja. Und du weißt das besser an als ich, aber davon waren dann zwei, wären okay gewesen. Und das ist halt so, also wenn man mal durch die Stadt geht, es gibt sehr viele, glaube ich, sehr viele, sage ich mal, inoffizielle Beete. Da gibt es dann Anwohner, die pflanzen dann in öffentlichen Bereichen ein paar Blumen, ein paar Gräser. Das ist alles fein. Da beschwert sich keiner, da wird auch nicht drüber gemäht. Und das kann man alles sehr, sage ich mal, inoffiziell unkompliziert, offiziell sehr kompliziert. Ja. Und das ist so eine ungünstige Konstellation, weil ich mir dann denke, ey, sag ich mal, mach einfach und hör jetzt auf die Regeln. Das ist einfacher. Bitte?
Aber den Weg können wir natürlich,
nicht entscheiden. Das wäre aber eben, sag ich mal, wenn, das dürfte natürlich nicht, aber wenn ich jetzt eine Empfehlung an jemanden hätte, der Lust hätte, bei sich vor der Tür irgendwas so ein bisschen zu begrünen, wäre erstmal so, du mach einfach mal und guck, wie ist. Das ist vielleicht erstmal der einfachere Weg, das umzusetzen.
Gut, aber wir können auch die Verantwortlichen benennen im Bezirksamt, die man ansprechen kann. Ne? Mhm. Das weiß ja eigentlich auch kein Mensch, dass für diese Flächen, die man also umgestalten kann, jemand zuständig ist, eine Behörde. Und der dann auch das Okay geben muss, beziehungsweise der Baumkontrolleur muss sich das erstmal angucken. Aber in der Regel, wir haben das bei 2-3 Fällen gesehen, wenn dann der Ortstermin stattfindet und es alles okay ist, da wird auch dann die Genehmigung erteilt.
Hm. Kommunikation ist alles, ne?
Ja.
Ja, und daran hapert das ja leider. Hm. Immer und immer wieder. Also auch, denke ich mal, das ist auch ein Punkt, an dem wir unbedingt arbeiten müssen als...
Auch im Stadtverband.
Ja, das meine ich. Auch im Sprecherteam mit den einzelnen AGs, dass da der Austausch einfach grundsätzlich besser wird. Und es geht so vieles an einem vorbei zum Teil und das ist nicht so toll. Und was mich eben auch noch frustriert, das ist eigentlich immer so diese ganze finanzielle Geschichte, was schwierig ist. Also wir müssen damit das Büro, letztendlich ist es ja zur Fortführung des Büros, wo wir unterstützt werden, also mit unserer Bürokraft und so weiter und so fort, Büromaterial, pipapo. Wir müssen zum 1. September einen Antrag stellen fürs Folgejahr, der sehr detailliert sein muss, wo alle Kosten dann auch geplant werden müssen. Dann kriegen wir einen Bescheid, irgendwann so im Dezember. Und das ist ja auch alles wunderbar, aber haben wir im laufenden Jahr dann irgendwo noch einen Bedarf, dann muss für jedes Ding letztendlich ein Sondermittelantrag gestellt werden. Und das bedeutet natürlich auch unheimlich viel
Aufwand.
Und es werden dann natürlich andere... oder werden viel Ressourcen verbraucht, die wir an anderer Stelle brauchen, weil... Die Minijobkraft, sag ich mal, kann das letztendlich.
Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage, was ihr brauchen würdet, was um euch auch weitergehend zu motivieren und was uns die Arbeit erleichtern würde. Und das wäre ja so etwas. Also wenn man da ein bisschen kulanter wäre, wenn schon Menschen sich engagieren, ehrenamtlich, unentgeltlich, dass man denen nicht noch die Arbeit schwer macht. Arno, du hattest.
Ja, das Hauptamt muss das Ehrenamt unterstützen. Eindeutig. Und wenn das nicht passiert, dann bröckelt das auch ab. Also insofern muss die Stelle, die wir da haben, diese Minijobstelle, die muss aufgestockt werden.
Ja.
Mhm. Ne, weil der Uli kommt eben mit den paar Stunden nicht zurecht, um die Aufgaben zu erledigen, die notwendig sind.
Er hat einen großen ehrenamtlichen Stundenanteil.
Ja, und das ist ja so ein Kaskadeneffekt, denn das lehnt ja auch dann alles nach unten hin, ne, wenn man das als Pyramide sieht.
Bei dir, Marek, was frustriert dich am meisten?
Also... Zum einen finde ich es super schade, dass es einem erstmal schlecht gehen muss, in Anführungszeichen, oder dass man ein negatives Anliegen hat, damit man zum Stadtteilrat kommt. Das ist generell so. Und da nehme ich mich nicht, du hattest das gesagt, da nehme ich mich nicht aus. Das war auch mein erster Berührungspunkt. Und ich würde das grundsätzlich schön finden, wenn das nicht als Helfer in der Not wahrgenommen wird, sondern als das, was es ist, worüber wir ja gerade so ausführlich geredet haben. Und jetzt kommt so eine steile These von mir. Also ich nehme wahr, dass aus meiner Sicht immer mehr die Erdung zu verlieren scheint. Ne? Also ich formuliere das in aller Vorsicht. Ich benutze in diesem Zusammenhang gerne den gesunden Menschenverstand, der fehlt. Aber das ist jetzt ja genau die Krux. Das ist ja sehr subjektiv, was persönlich als gesund empfunden wird. Aber möglicherweise ist da so der Kompass ein bisschen ungenauer geworden, was gesellschaftlich, moralische und ethische Grenzen angeht, also wo die verlaufen. Da wäre mein persönliches Beispiel die zunehmende Hetze, verächtliche Machung im Politischen und im Privaten. Und ich nehme da so eine gewisse Verrohung wahr. Und ich glaube auch, dass der immer größere Selbstoptimierungswahn dafür sorgt, dass die ganzen Ich-AGs wenig Interesse haben, mal nach rechts und links von ihrer persönlichen Autobahn zu gucken. Und wir sind ja gerade beim Ehrenamt, weißt du, da wird dann möglichst auf der linken Spur...
Ne? Da hätte ich einen Vorschlag.
Ja.
Lieber Stadtteil-AG als Ich-AG. Also.
Ja. Ja, genau. Aber das ist der Grund, weswegen ich glaube, dass da mehr Schultern auch dazu beitragen würden, auch schneller voranzukommen, ja, auch mehr zu erreichen. Das, ja, du hattest das vorhin ja lustig gesagt, aber wenn es darum geht, auch Arbeit zu verteilen, ich meine, alle machen das ehrenamtlich neben Kindern, Job, Arbeit, allem, was da da ist, und hätte man mehr Schultern, würde man mehr erreichen in schnellerer Zeit. Also mir geht es da eher den Appell, auch mal drüber nachzudenken, ob man nicht
auch engagiert hat, euch bei uns.
Ja. Wir sind ja ein bevölkerungsreicher Stadtteil. Wir sind 33.000 Menschen leben hier, glaube ich, so in 18.000 Haushalten.
37.000.
Und dann, also ja, da ist, wenn man da jetzt eine prozentuale Quote draus bilden würde, wer sich im Stadtteilrat engagiert, da ist Luft nach oben.
Aber wie seht ihr das? Nehmt ihr das auch so wahr? Also ich habe das Gefühl, so ein bisschen die gesunde Mitte klingt jetzt so doof, weil wir immer viel jetzt heutzutage auch über Mitte reden. Aber ich finde, da verrückt sich der Kompass ganz gewaltig.
Das stimmt. Und ich würde mir eben wirklich auch wünschen, dass wir letztendlich auch mehr Nachwuchs haben. Weil wir, die uns ehrenamtlich engagieren, wir gehen ja zum Großteil an die 70 oder sind drüber vom Alter. Und so eine gesunde Mischung, das würde, glaube ich, auch erstmal den Stadtteilrat aufwerten und einfach auch von den ganzen Themen anders gestreut sein.
Ja, auch, was die Belange angeht und so weiter, ne?
Ja. Einfach Vielfalt ist besser.
Ja,
Ich finde das Thema sehr komplex, wo das herkommt und wie sich das entwickelt. Ich fand deinen Punkt Stadtteil AG statt ich AG trotzdem total wichtig. Ich wollte das nochmal verstärken, was da einerseits auch persönlich drin ist. Also ich merke einfach, dass dieses Demokratietanken einmal pro Monat im Stadtteilrat, das ist für mich einfach auch, da ziehe ich persönlichen Nutzen auch draus. Also ich finde, das darf beim Ehrenamt auch sein, dass man persönlichen Nutzen hat. Und zugleich eben auch merke ich, es ist hilfreich, aus der eigenen Bubble und dem eigenen Themen rauszukommen, ne, Thema Ich-AG, und sich mit anderen zu verbinden und zu merken, ach so, das ist eigentlich auch ein menschliches Bedürfnis, miteinander in Kontakt zu sein. Und es ist auch die Grundlage, um was zu erreichen. Wie du sagst, ne, wo man allein frustriert ist, anstrengender als zusammen. Und das ist manchmal, glaube ich, deswegen meine ich, ist komplex, schwieriger geworden, weil viele Menschen isoliert sind und sich immer weiter auch durch digitale Medien und so weiter halt isolieren. Und dann wiederum zu merken, ach so, ich kann einfach mal probieren, einmal pro Monat in Stadtteilrat zu kommen und mir was erstmal auch einfach nur anzuhören und auf mich wirken zu lassen und dann mal schauen, was draus wird, ist ein Schritt aus dieser Isolation hin wieder zu einer Nachbarschaft und dann zum lebendigen Stadtteil. Mhm.
Also nach meiner Wahrnehmung hat Corona, die Corona-Zeit, sehr viel kaputt gemacht. Also da haben sich ganz viele Leute, die vorher sich ehrenamtlich engagiert haben, zurückgezogen und die sind nicht wieder aktiv geworden. Das ist so meine Wahrnehmung und die müsste man eigentlich mal wieder erreichen, aber das, glaube ich, ist schwierig.
Ja, und es ist noch ein anderer Punkt. Also mir scheint es so ein bisschen, als leben wir heute in einer Zeit der Vergeblichkeit der guten Absichten. So, also das große Pendel, was wir aktuell haben, schlägt zurück in eine Richtung, wo viele bestimmt gehofft haben, dass die Zeiten vorbei sind. Und aus meiner persönlichen Sicht bin ich mir sicher, das wird auch noch eine ganze Weile dauern, dass es in diese Richtung schlägt. Da wünsche ich mir eigentlich auch aufzuzeigen, dass wir jetzt auch keine Zeit haben, den Kopf in den Sand zu stecken. Daher die Frage an euch, warum engagiert ihr euch überhaupt? Das klang jetzt schon so ein bisschen an, aber vielleicht könnt ihr das auch nochmal sagen.
Ja, also bei mir ging das los. Also ich hab lange im holsteinischen Kamp gewohnt. Da ging dann die Baustelle mit dem Aldi los und dem Verkehr. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich finde jetzt irgendwie mal raus, wer ist eigentlich für meine Straße verantwortlich? Also ich bin Bürger in dieser Stadt und ich möchte wissen, wer ist der Ansprechpartner für das, was einfach hier bei mir in der Straße vor sich geht. Die Baustelle ist zu laut, der Verkehr ist zu laut. Und dann kam, glaube ich, ein paar Wochen später ein Plakat, der Stadtteilrat, so ein Workshop. Und da hatte ich dann die Gelegenheit genommen und bin dann da hingegangen und auch geblieben. Und das hatte eine sehr, sehr positive Wirkung. Also da habe ich genau eigentlich den Ort gefunden, wo ich irgendwie für meine Belange Ansprechpartner gefunden habe. Und manche Sachen konnten dann irgendwie, sage ich mal, sofort beantwortet werden. Und bei anderen Sachen war das dann so, ja, okay, ja, da ist vielleicht ein Punkt, da kann man mal nachfragen. Und dadurch ist das von so einem eher ärgerlichen, also mich ärgern, hin zu so einem, ich hole mir Informationen ein und ich versuche selber aktiv zu werden und was zu machen, statt mich darüber aufzuregen, was die anderen nicht machen, sage ich mal so. Und das hilft mir sehr.
Ganz kurz, ich habe gerade was gehört, da ging es wieder um den Glückseligkeitskompass oder wie das heißt und auch gerade die skandinavischen Länder. Da geht es darum, was kann ich tun und nicht, was kann passieren. Und ich glaube, in Deutschland ist eher so verbreitet, was kann passieren.
So, ja. Diese Arbeit bitte, ich wollte nicht.
Da passt auch meine Antwort zu. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Ruth Kohn, das ist die Begründerin der themenzentrierten Interaktion, in Kürze einfach ein spannendes Gruppenleitungsverfahren. Und die hat gesagt, ich bin nicht ohnmächtig, ich bin nicht allmächtig, ich bin teilmächtig. Und diese Teilmacht wahrzunehmen und wirklich auszuleben und nämlich nicht nur um zu verharren in dem Gefühl, genau die da oben oder die da unten, sondern einfach nur zu sagen, ich kann auch meinen Teil beitragen und den wahrnehmen und dadurch eventuell auch zu erweitern, die Grenzen dessen erweitern. Das ist ein Grund, warum ich mich engagiere.
Und ich glaube, kurz, wenn ich das ergänzen darf, du hast 2, bald 3 Kinder. Ja. Ich denke auch, das ist ein Stück die Verantwortung, auch für die Kinder mitzudenken.
Natürlich. Ne?
Also,
genau, das ist, wie du ja auch schon gesagt hattest, ne, Monika, dass es einfach auch darum geht, wie weiter zu gucken. Ne? Und das ist auch ein Argument, genau, sich einzusetzen über meinen eigenen Bereich hinaus und auch über den Bereich meiner eigenen Kinder hinaus. Einfach nur, mich als Teil dieser Welt zu verstehen und durch das Engagement das wieder zu spüren. Ach so, ich bin wirklich Teil der Welt und ich habe Einfluss. Und
das ist übrigens was ich gehört habe, als wir jetzt diese Klimagesetze Abstimmung gehabt haben. Viele, die in der Schule, ins Wahlkampfbüro gingen, die haben dann gesagt, ich tue es für meine Kinder. Mhm. Und das fand ich ein starkes Argument. Und was ich auch noch sagen wollte, es ist eben auch schön, wenn man hier den Stadtteilrat als Ort einer Selbstwirksamkeit erlebt. Also zu merken, ich kann was tun. Mhm. Und ich denke, das stärkt ein Stück weit auch wieder Demokratie. Also ich bin nicht nur Konsument von Politik, sondern ich bin Akteur.
Ja. Ja. Ich bin 2012 zu den ersten Sitzungen gekommen. Ausschlaggebend war wie immer irgendwo was Negatives. Und das war der neue Bebauungsplan, wo es um das Dello-Gelände ging. Und da wurde auch in der Wagnerstraße, in der ich wohne, mit Veloroute und so weiter und so fort, alles Mögliche umgeplant. Ja, und dann habe ich eben halt festgestellt, habe mein Anliegen vorgebracht und wurde dann ja auch informiert und bin dann mal mehr, mal weniger regelmäßig bei den Sitzungen dabei gewesen. Und dann kam immer wieder das Gespräch auch damals schon, wir brauchen unbedingt Unterstützung im Büro. Und seit 2019 mache ich ganz regelmäßig unterstütze die Büroarbeit, ich mache die Buchhaltung, ich wirken mit bei Finanzplanung,
bei im Stadtteilverein. Ja,
genau. Schatzmeister im Stadtteilverein und was alles da so drum und dran ist. Und ja, so ist es. Mhm. Aber auch da müssen wir mal über Nachwuchs nachdenken. Weil wenn ich dann so mein Alter sehe, das werde ich nicht mehr 10 Jahre machen.
Ja, ich bin ja auch in einer Partei engagiert, aber für mich ist diese Schnittstelle zwischen Bürgerbeteiligung und Parteiendemokratie enorm wichtig und das lebe ich jetzt gerade so ein bisschen aus und würde mir da natürlich auch wünschen, dass die Leute nicht resignieren, nur weil man anscheinend oben ihre Wünsche weniger beachtet. Letztendlich, das zeigen ja immer wieder Aktionen, die auch auf die Straße gehen, dass wir eine Stimme haben. Und wir sollten dann eben auch für unsere Belange kämpfen. Und das kann eben in einem Stadtteilrat sein, das kann bei Demos sein, das kann auch in Parteien sein, in Initiativen, in Vereinen. Es gibt so viel und jede und jeder sollte sich dann einfach mal anschauen, was es gibt und wo sie oder er dann eben ihre Stimme mit einbringt.
Ja, ich wohne seit 2009 im östlichen Rand des Stadtteils Bamberg Süd. Und gehe eigentlich so mit offenen Augen durch den öffentlichen Raum, sage ich mal, und sehe da ganz viele Missstände.
Schon wieder. Und
so allein von meiner Profession möchte ich gerne die teilweise abstellen und habe da auch ständig Ideen. Und da ist dann der Stadtteilrat auch ein wichtiges Gremium, um die vorzutragen und auch umzusetzen.
Ja. Mhm. Ich frage mich häufiger, ob das wirklich so sein soll, dass der Zeitgeist von heute mehr Zynismus statt Optimismus ist und dass so eher die Lust an der Zerstörung und am Scheitern da ist, statt Realismus, Zuversicht und vielleicht ein konstruktiver Blick nach vorne, den wir gut gebrauchen könnten. So, und für alle, die Fußballfans sind, eine schöne Analogie. Ihr kennt das bestimmt auch, wenn dann der Lieblingsverein
läuft gerade nicht gut, kriegen Tore rein, man ist unzufrieden mit Schiedsrichter und allem und dann kommt zu dieser Punkt, wo man sagt, ja, dann sollen sie auch noch einen kriegen und noch einen kriegen. So sehe ich das nicht, aber da steckt ja nur der Wunsch dahinter, dass beim nächsten Mal vielleicht andere Spieler aufgestellt werden, dass der Trainer vielleicht andere Entscheidungen trifft und so weiter und so fort. Da mag das funktionieren, aber so funktioniert Gesellschaft nicht. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Diese quasi diese Missgunst auch, was unser direktes Lebensumfeld betrifft, was unsere Gesellschaft angeht, das finde ich ganz schwierig. Und das ist so auch ein Stück weit meine Motivation, dafür zu sorgen, dass wir nicht wie beim Fußball landen.
Ja, sich zurückziehen hat noch nie geholfen, so. Sondern mitmachen hilft. Oder Protestparteien wählen oder so. Dadurch wird Politik tatsächlich nicht besser. Und sie kann nur besser werden, indem wir uns einbringen. Denn wer außer wir kann diese Bedürfnisse, die wir haben, artikulieren?
Ja, genau, das ist der Punkt.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Ja, genau. Aber jetzt, ich habe ja damit angefangen, kommen wir noch mal zur vollen Wanne. Das war allen Ernstes Platz 2 in der Hitparade. Wisst ihr was, wenn ihr euch jetzt heute mal vorstellt, mit solcher Blödelei und mit solch einem Klamauk, also wer das nicht kennt, kann gerne mal bei YouTube gucken. Das
Helga Feddersen.
Mag man nicht glauben. Nein, aber ich habe mir da die Frage gestellt, war das damals eine bessere Zeit als heute? So, und ich will euch da mal mitnehmen. Ich erinnere euch kurz mal daran, 1979 war ja auch so eine Art von Zeitenwende. Und der deutsche Herbst von 77 mit der RAF und allem war noch allgegenwärtig. Es gab eine Ölkrise, es gab auch Flüchtlingsdebatten, zum Beispiel die Boat People aus Vietnam, Türken, die geflohen sind, weil in der Türkei bürgerkriegsähnliche Zustände waren, die auch nach Deutschland flüchteten. Margaret Thatcher wurde Premierministerin. British Disease ist für einige vielleicht noch ein Begriff. Da ging es darum, Wirtschaftskrise, Inflation, Streiks, gebeutelte Ökonomie, das in den Griff zu bekommen. Es war offen, ob die Rote Armee, also Russland, Afghanistan einnehmen würde. Khamenei, ne, da ging das los. Wir haben das heutzutage auch wieder. Der Iran kehrte zu einem radikal-islamistischen Staat zurück. Eine brutale Theokratie, die sich bis heute auswirkt. So, ich glaube, das reicht fast, um den Punkt zu machen. Eine kleine Analogie zum Abschluss. Wenn unsere aktuelle gesellschaftliche Situation auch eine Wanne wäre, die randvoll mit den Herausforderungen von heute, unruhige Weltlage, das Gefühl der Hilflosigkeit, Probleme, Unsicherheit, meinetwegen auch Zweifel, Wut und Ängste, wenn die darin schwimmen würden, dann steht das Wasser ja sprichwörtlich bis zum Hals. Sollten wir uns dann nicht daran erinnern, dass bei jeder Wanne unten ein Stöpsel ist? Und wenn der öfter mal gezogen werden würde, würde all das ablaufen. Der Ballast, das schreit lauter, also gerade heute tagesaktuell, Fake News, Populismus, Hetze, whatever. Dann wird sicher nicht alles ablaufen, aber es kommt trotzdem etwas zum Vorschein, was einen klareren Blick ermöglicht, auf die Dinge besser einzuordnen, ins richtige Licht zu rücken. Und das ist der Punkt, wo ich euch danken möchte. Danke an euch, denn für mich persönlich ist der Stadtteilrat und die Arbeit hier im Basch ein Beitrag zum Stöpselziehen. Also das gilt selbstverständlich stellvertretend auch für alle anderen ehrenamtlichen, engagierten Menschen, die füreinander einstehen. Und deswegen zu 79 die Analogie, ob die Wanne früher voller war als heute oder umgekehrt, das sollen andere gerne bewerten. Aber um es salopp zu sagen, wir sollten alle mehr Stöpsel ziehen wagen. Und zum Schluss möchte ich Bastian Bergner zitieren. Das wichtigste Amt in der Demokratie ist das des Bürgers.
Sehr gut. Mhm.
Ja. Dankeschön. Ja.
Danke,
danke. Danke dir.
Danke.
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 Danke. Ja.
Wir bedanken uns für das Interesse der Zuhörenden und natürlich bei unseren Gästen Monika Orlowski, Inga-Marie List, Arno Siebert, Frank Stümpert und Roman Daniels. Euer Gastgeber war Marek Stokic. Musik Marek Stokic und Raphael Jürgens. Dies ist eine Gemeinschaftsproduktion des Baschcast-Teams. Bleibt uns gewogen und bis zur nächsten Folge.